Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wenn Hans-Jürgen Bartsch heute über das Höfesterben in Deutschland berichten würde, wäre das nichts Neues für euch. Es ist ganz egal, wohin wir blicken. Überall auf dem Land sieht es so aus wie in Pfahlbruch im südlichen Niedersachsen. Das ist jetzt nichts als Zufall, dass ich diesen kleinen Ort im Landkreis Holzminden rausgesucht habe. Landwirtschaftlich geprägt, doch immer weniger Viehzucht und Getreideanbau wird da betrieben. Wie an unzähligen anderen Stellen in Deutschland sonst noch. Die Orte und Weiler sterben allmählich aus und mit ihr die Landwirtschaft. Doch hinterm Horizont geht's weiter, mit Gedanken zu einer völlig neuen Art von Nahrungsmittelproduktion. Und genau damit befassen wir uns heute und dem Blick nach vorn.
Was ist urbane Landwirtschaft? Was ist ein Nahrungssystem? Wo wird produziert? Wie wollen wir die Städte von morgen eigentlich ernähren? Es gibt tatsächlich in New York in den letzten Jahren einige Projekte, die angefangen haben, auf den Dächern der Stadt Nahrung zu produzieren. Dass man Transportwege, Kühlketten und Ähnliches reduzieren kann. Was essen wir von Produzenten und Konsumenten? Was hat das eigentlich für räumliche Auswirkungen? Also was hat jetzt Landwirtschaft mit der Zukunft der Stadt zu tun?
Undine Giesecke ist Professorin an der TU Berlin und dort wiederum am Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Sie forscht seit vielen Jahren mit der Frage, wie können wir zumindest Teile der altehrwürdigen Landwirtschaft in die Stadt bringen? Ja, richtig. Von Pfahlbruch nach Berlin zum Beispiel. Richtig. Die Hälfte der Menschen weltweit lebt in großen Städten und da wird absurderweise nichts oder fast nichts angebaut. Warum eigentlich nicht? Können wir unser Obst und Gemüse nicht auch mitten in der Stadt anpflanzen? In jetzigen Garten- und Parkanlagen, an Hausfassaden, auf den Dächern von Hochhäusern? Denkt mal nach oder denkt mal mit. Undine Giesecke sieht das so, wie sie es am 2. September 2016 an der Berliner Sommeruni mit ihrem Vortrag »Urbane Landwirtschaft – die produktive Komponente im stadtregionalen Nahrungssystem« getan hat.
Das sind ja zunächst erst einmal Sphären, die wir mehr als getrennt ansehen. Und doch gibt es dazu Diskussionen, Konzepte, Überlegungen, reale Entwicklungen, die dazu führen, dass wir diese beiden Sphären sehr viel mehr miteinander in Verbindung bringen. Und darüber möchte ich gerne heute in meinem Vortrag, in meiner kleinen Vorlesung zu Ihnen sprechen. Und das Ganze läuft jetzt erstmal unter dem Titel »Urbane Landwirtschaft«. Die produktive Komponente im stadtregionalen Nahrungssystem. Da verbergen sich jetzt natürlich so eine ganze Menge Begriffe dahinter, wie was ist ein Nahrungssystem, was ist ein stadtregionales Nahrungssystem. Auch die Frage, was ist urbane Landwirtschaft denn, was verstehen wir denn genauer darunter? Und ich möchte auf diese Fragen im Laufe meines Vortrages so ein bisschen eingehen und sie mit den wissenschaftlichen Ständen und auch konkreten Projekten, die es dazu gibt, etwas vertraut machen. Zentral ist dabei natürlich dann auch die Frage, was hat Landwirtschaft denn eigentlich mit Urbanisierung zu tun? Also wie laufen heutige Urbanisierungsprozesse? Wie verstehen wir Stadt und wie verknüpfen sich eben landwirtschaftliche Nutzungen und städtische Nutzung. Was sind konkrete Beispiele, die ich Ihnen zeigen kann? Und ich würde gerne dann auch noch in einem letzten Punkt den Bogen dazu schlagen, was ist der Beitrag, der durch diesen Diskurs, durch diese Debatte zur gesellschaftlichen Transformation geleistet wird. Das ist Ihnen jetzt sicherlich schon öfter begegnet, dass wir fragen, wie sich Wissensproduktion auch mit der Frage der gesellschaftlichen Transformation stärker verknüpfen kann. Und das ist insbesondere für die Stadt als Lebensraum eine ganz, ganz große Herausforderung, nämlich die Frage, wie gelingt es uns, Städte, in denen ja dann der überwiegende Teil der Weltbevölkerung wohnen wird, so zu gestalten und das Leben in ihnen so zu gestalten, die urbanen Praktiken so zu befördern, dass sie zur Resilienz und Nachhaltigkeit beitragen. ich tue das aus der Perspektive als Landschaftsarchitektin. Wenn Sie jetzt vor sich eine Ernährungswissenschaftlerin stehen hätten oder einen Landwirt oder einen Kulturwissenschaftler, dann würde dieser Beitrag vielleicht noch mal ganz anders ausfallen. Ich mache es als Landschaftsarchitektin, das heißt, unsere Disziplin beschäftigt sich immer sehr, sehr stark auch mit der Frage, was hat das eigentlich für räumliche Auswirkungen, dieses Nachdenken über urbane Nahrungssysteme und wie schlägt sich das konkret in der Stadtstruktur auch räumlich nieder, neben dem, dass natürlich die Städte immer leben von den Menschen, die in ihnen arbeiten, leben, tätig sind. Also das kann man nicht auseinanderhalten und nicht trennen, den Raum von den Menschen. Aber uns interessiert eben konkret auch als Komponente, die wir immer mit einbeziehen, der physisch reale Raum und die Auswirkungen auf die Stadtstruktur. Ich komme aus der Praxis. Ich habe lange Zeit mit mehreren Partnern zusammen ein Landschaftsarchitekturbüro betrieben, habe mich auch da schon immer sehr intensiv mit den Fragen der Stadtentwicklung beschäftigt und habe jetzt die große Chance gehabt, seit ich tätig bin an der TU, auch in das Feld der Forschung einzusteigen. Das heißt, ich habe insbesondere, aber nicht nur, im außereuropäischen Kontext zu Fragen der Stadtentwicklung geforscht und tue das auch jetzt aktuell noch. Und auch dazu werden Sie das ein oder andere hören in meinem Vortrag. Ein ganz großes Projekt, wo ich die Gelegenheit hatte, das über 10 Jahre zu leiten, war ein Projekt, was sich eben genau mit dieser Frage der Integration von Landwirtschaft in die stadtregionale Entwicklung am Beispiel von Casablanca in Marokko beschäftigt hat. Ich habe immer noch einen kleinen Finger in der Praxis. Das Büro, was wir mal zusammen gegründet haben, vor fast 30 Jahren, gibt es noch. Meine Partner führen das noch weiter und hin und wieder stecke ich da meine Nase noch mal etwas rein, was ich auch wichtig finde, da den Anschluss nicht ganz zu verlieren. Ich glaube, das wird aus der Art und Weise, wie ich Ihnen den Gegenstand versuche nahezubringen, auch noch einmal deutlich werden. Also, was hat jetzt Landwirtschaft mit der Zukunft der Stadt zu tun? Und was ist urbane Landwirtschaft? Wer von Ihnen kennt den Begriff? Ist der Ihnen geläufig? Er geistert ja relativ viel durch die Medien. Es ist so ein bisschen auch vielleicht etwas, was man als einen modischen Trend bezeichnen kann, dass wir uns insgesamt sehr, sehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen, was essen wir eigentlich, wo kommt Nahrung her? Es gibt die sogenannte Slow-Food-Bewegung, die sicherlich auch einige von Ihnen kennen. Und es gibt aber auch die Frage, wo wird produziert, wo essen wir, wie kommen wir an unser Essen? Und welchen Beitrag können Städte dazu leisten zur Nahrungsmittelproduktion? Und das ist dann die Klammer sozusagen und die Verbindung zur urbanen Landwirtschaft. Macht es Sinn, unter heutigen Bedingungen in der Stadt Nahrungsmittel zu produzieren? Und es gibt tatsächlich in New York in den letzten Jahren einige Projekte, die angefangen haben, auf den Dächern der Stadt Nahrung zu produzieren. Auf alten Industriebauten sozusagen inmitten der Stadt Äcker anzulegen. Und das jetzt auch, und das ist das Interessante vielleicht, nicht nur um das als soziales und kulturelles Projekt zu betreiben. Auch da gibt es ja eine ganze Menge Beispiele, von denen Sie auch schon sicher der ein oder andere, die ein oder andere von Ihnen gehört haben. Interkulturelle Gärten, Gemeinschaftsgärten, Quartiersgärten. Das ist nicht der vorrangige Gedanke, sondern diese Akteure, die haben sich zum Ziel gesetzt, auszutesten, ob man mit einem knappen Hektar Dachfläche tatsächlich ein richtiges Business aufmachen kann. Dieses Business würde bedeuten, dass man in der Stadt produzieren kann, dass man sozusagen die Abnehmer direkt vor Ort hat, dass man Transportwege, Kühlketten und Ähnliches reduzieren kann. Und auch das ist ein Gedanke neben der sozialen Komponente, der sich immer dichter als roter Faden durch die verschiedenen Diskussionen von landwirtschaftlicher Produktion in der Stadt durchzieht. Also diese Nähe von Produzenten und Konsumenten. Es gibt darüber hinaus in sehr, sehr vielen Städten Projekte, die tatsächlich landwirtschaftliche Produktionsflächen in die Stadt hineinbringen, in sehr unterschiedlichen Größenordnungen. Ich werde da gleich noch einige mehr zeigen. Hier aber auch noch mal ein Beispiel als Einstimmer ein Stückchen weit. Das sind produktive Gärten aus Caracas. Vor einigen Jahren sind dort, unterstützt durch die FAO, über 4000 dieser Mikrogärten in der Stadt entstanden und haben dadurch einen wesentlichen Beitrag geleistet für auch armutsbedrohte Bevölkerungsschichten, die nur über geringes Einkommen verfügen, einen Zugang zu Nahrung sicherzustellen und eine Grundversorgung mit zu unterstützen. Also das heißt, was sich dahinter verbirgt, sind ganz unterschiedliche Aktivitäten in unterschiedlichen Maßstäben, von unterschiedlichen Akteuren auch betrieben, und sie zielen auch auf unterschiedliche Abnehmer durchaus. Da gibt es eine große Bandbreite. Wer es in der Presse jetzt ein bisschen verfolgt hat, die Entwicklungen auch in Venezuela, der hat vielleicht auch registriert, dass das Land ist, das erste Ministerium für urbane Landwirtschaft eingerichtet hat und diese Aktivitäten, die es dort schon seit nun 10 Jahren gibt, nochmal weiter versucht, in städtische Entwicklungspolitiken einzubinden. Warum das Ganze? Wie kann man das einordnen? Warum hat das so eine Dynamik entwickelt, diese Frage, was essen wir? Es ist sicherlich im Zusammenhang zu sehen mit bestimmten Entwicklungen, die wir im globalen Nahrungssystem und auch im globalen Landwirtschaftssystem in den vergangenen 2-3 Jahrzehnten parallel beobachten konnten. Wenn Sie sich das vielleicht auch selber vor Augen führen, sich überlegen, was war so das Angebot in unseren Läden, was war überhaupt die Struktur von den Läden, die wir in den Städten hatten, wo kamen die Nahrungsmittel her, die wir zu uns genommen haben, wie waren sie aufbereitet, welchen Prozessschritten sind sie schon unterlegen, dann können Sie das, glaube ich, an Ihren eigenen Lebenserfahrungen ganz gut abprüfen, dass sich da einiges getan hat. Und wir können in den Regionen der Welt, wo Städte heutzutage sehr intensiv wachsen, also wo wir sehr intensive Urbanisierungsprozesse registrieren und beobachten können, auch sehen, dass sich parallel das Nahrungssystem wandelt und ganz, ganz häufig auch in sehr viel stärkere industrialisierte Strukturen sich umwandelt. Das heißt, das sind zwei parallele Prozesse, die aber eine ganze Reihe von Auswirkungen haben. Also, was essen wir? Wie gesund ist das, was wir essen? Wo wird es produziert? Und wie kommen die Bewohner der Stadt an dieses Essen tatsächlich auch heran? Das ist eine Frage, die sich immer deutlicher auch im wissenschaftlichen Kontext herauskristallisiert hat. Auch verknüpft mit der Fragestellung, wie wollen wir die Städte von morgen eigentlich ernähren? Also gehen wir davon aus, dass es praktisch zwei entkoppelte Systeme sind, unser globalisiertes landwirtschaftliches System und unser globalisiertes urbanes System, und was dann über bestimmte Formen der Distribution und des Marktes sich dann verknüpft, oder gibt es dort noch weitergehende Überlegungen? Und das ist so ein bisschen etwas, was sich hinter der zweiten Frage verbirgt. Welche Bedeutung hat das stadtregionale Nahrungssystem? Also inwieweit sind Städte eingebunden in den globalen Kontext und inwieweit sind Städte eingebunden in einen Produktionszusammenhang, der auch real, lokal bzw. regional verankert ist? Was dahinter steht, sind so ein bisschen Überlegungen, dass Städte ja hochkomplexe und sehr dynamische Systeme sind, dass sie aber auch sehr verwundbare Systeme sind. Städte sind einfach darauf angewiesen, dass sie enorm mit Ressourcen versorgt werden, dass auch die Entsorgung funktioniert. Also Städte sind ja wie Schwämme, wie trockene Schwämme, die sich jeden Tag vollsaugen mit Wasser und das Wasser sozusagen dann wieder auswringen und wieder an die Stadtregion zurückgeben. Städte sind aber eben auch Räume, die mit Nahrungsmitteln in gewaltiger Weise Tag für Tag versorgt werden. Und diese Versorgung muss funktionieren, sie muss sichergestellt werden. Und wenn Sie sich einmal vorstellen, dass zum Beispiel für uns auch in der Versorgung mit Nahrungsmitteln ein Engpass, der so unsere Nabelschnur ist, mal geschlossen würde, nämlich der Brenner quer durch die Alpen, dann würden Sie das durchaus in den Supermärkten von München und nicht nur dort bemerken können. Ja, da würde nämlich einfach eine Nabelschnur gekappt sein, die ganz schön wichtig dafür ist, dass wir diese breite Palette an Nahrungsmitteln immer zur Verfügung haben. Und in der Diskussion um die Widerstandsfähigkeit von Städten, die Resilienz von Städten, ist im Laufe der letzten Jahre vermehrt diese Frage aufgetaucht, an welchen Nabelschnüren in Bezug auf die Lebensmittelversorgung hängen Städte eigentlich und können sie einen Beitrag dazu leisten, selber auch zu bestimmten Anteilen und in bestimmten Sparten etwas für ihre eigene Nahrungsmittelversorgung zu leisten und in welchen Bereichen macht es Sinn. Und der weitere Effekt, der sich damit verbindet, wenn man das nochmal so ein bisschen runterbricht, was kommt eigentlich aus dem globalen Zusammenhang, was kommt aus dem nationalen, was kann man lokal machen, ist natürlich auch, dass das durchaus eine interessante, sowohl ökologische als auch ökonomische Perspektive ist. Weil das heißt, eine Landwirtschaft, die im stadtregionalen Zusammenhang funktioniert, sichert auch ein Stückchen weit, dass sie ein Freiraumsystem haben, was dann ein produktives Freiraumsystem ist. Aber immerhin bleiben Flächen übrig, die zunächst mal nicht bauliche Flächen sind, sondern eben landwirtschaftliche Nutzflächen sind. Und sie haben auch durchaus dadurch die Chancen, eine regionale Ökonomie zu stärken. Das ist etwas, was weitergehende Gedanken sind, die sich mit dieser Frage verbinden. Carolyn Steele hat mal aufgearbeitet in einer Grafik, wie eigentlich die Versorgung von Rom gewesen ist im ersten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, wo Rom ja schon eine der wirklichen großen Städte gewesen ist, der Megastädte, fast über 1 Million Einwohner verfügt hat. Und da können Sie sehen, dass es auch da schon so etwas wie ein globales Nahrungssystem gegeben hat, weil natürlich Rom sich nicht sozusagen weitgehend aus der Stadtregion versorgt hat, sondern seine gesamten Körner, sein Weizen aus Ägypten geholt hat, aus anderen Zusammenhängen. Und Rom hat seine Austern aus London bezogen. Das ist vielleicht heute nicht mehr zu empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob da noch welche angebaut werden, ehrlich gesagt. Aber das heißt doch beeindruckend, wie weit eigentlich das Food-System, das Versorgungssystem von Rom vernetzt gewesen ist. Heute würden wir das mit diesem modernen Begriff der Food Miles beschreiben. Also alles, was angekommen ist in Rom, wie viele Transportmeilen hat das dann so in sich? Und auch das ist eine Frage, die man allerdings im wissenschaftlichen Sinne sehr, sehr genau betrachten muss. Also kann man auch im Sinne der Nachhaltigkeit zum Beispiel darauf setzen, dass Food Meilen reduziert werden, dass man nicht alles so weit transportieren muss. Das hört sich immer auf den ersten Blick mal super verständlich an und da denkt man, na klar, ist naheliegend, warum soll unser Apfel aus Argentinien kommen oder Südafrika? Natürlich ist es besser, wenn sie aus der Nähe kommen. Leider ist das nicht ganz so einfach, weil die Frage von Produktion, Energie zum Beispiel, die sie für die Produktion brauchen, Energie, die sie für die Lagerung und Kühlung brauchen, die können solche Rechnungen da dann im Detail schon mal wieder ganz schön durcheinander bringen. Da mag es dann manchmal sinnvoller sein, die Äpfel doch tatsächlich von weiter her zu holen, aber dafür nicht ganz so lange zu kühlen und zu lagern. Ich sage das jetzt nur, weil das tatsächlich ein ziemlich großes Kapitel und ein komplexes Kapitel ist diese urbane Nahrungsproduktion. Es macht aber durchaus Sinn, mehr Sorgfalt und mehr, als wir es vielleicht in den letzten Zeit zunächst gemacht haben, darauf zu verwenden, welche Produkte können wir eigentlich näher an unseren Städten produzieren und in welchen Größenordnungen funktioniert das dann. Eine relativ frühe Untersuchung, die ich hier nochmal reingenommen habe, ist von einem großen Londoner Architektur- und Städtebaubüro betrieben worden, ARUB, die weltweit auch tätig sind. Und die haben für London mal relativ früh, so ganz grob zunächst mal aufgeführt, was eigentlich die Versorgungskapazität ist. Also was kann man wirklich ganz lokal produzieren? Macht es Sinn? Salate oder Erdbeeren zum Beispiel, eben auf solchen Rooftop-Farmen oder in Community-Gärten. Das ist aber ein verschwindend kleiner Bestandteil. Auf 2% kommen Sie da. Wenn Sie auf 60 Meilen gehen, die haben das für England gemacht, da sind wir dann in Meilen unterwegs. Was kommt aus diesem Raum? Dann ist es auch Gemüse, Eier, Milch zum Beispiel. Das stellt immerhin 10% der Versorgung von London sicher. Und ist jetzt vielleicht nach der Brexit-Debatte dann auch nochmal wieder interessant oder gewinnt an neuem Interesse. Was könnte denn Briten in der eigenen Versorgung sicherstellen für London. Das sind immerhin 60%. Das war, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, für mich durchaus eine relativ überraschende Zahl. Immer gemessen an dem, was sozusagen der Food Basket, der Nahrungsbasket von London ist, was dort tatsächlich durchschnittlich konsumiert wird. 90% werden überwiegend aus dem europäischen Kontext sichergestellt. Und es sind dann letztendlich nur 10% gegenwärtig, oder beziehungsweise 10 Jahre ist die alte diese Untersuchung, 10% gewesen, die aus dem globalen Zusammenhang kommen. Wie gesagt, das ist eine Untersuchung, die circa 10 Jahre alt ist und die auch erstmal nur so in relativ groben Zahlen das abgegriffen hat, die aber einen Beitrag nochmal dazu geleistet hat und auch etwas sensibilisiert hat. Was von dem, was bei uns auf den Tisch kommt, können wir denn vielleicht tatsächlich im näheren Umfeld produzieren und hervorbringen? Das ist natürlich von den jeweiligen klimatischen Bedingungen dann abhängig und das ist ganz spannend, es ist auch davon abhängig, was gegessen wird. Ja, der Bedarf ist in den einzelnen Städten dieser Welt sehr, sehr unterschiedlich, weil das, was unsere Essgewohnheiten ausmacht, das, was wir gerne essen, aber auch das, was wir uns leisten können, weltweit sich sehr unterschiedlich darstellt. Es gibt diese sehr, sehr schöne Fotoserie von Menzel, Der hungrige Planet. Da können Sie vielleicht auch mal im Internet googeln, dann gibt es noch eine Reihe mehr Abbildungen. Der hat einmal zusammengestellt, was eine Familie innerhalb einer Woche in unterschiedlichen Zonen, in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auf dieser Welt isst. Das ist einmal ernährungswissenschaftlich interessant, aber natürlich ist es auch interessant, wie wandeln sich denn unsere Essgewohnheiten, auch wenn sich unsere gesellschaftlichen Strukturen wandeln. Und wir können sehr, sehr gut nachweisen, mittlerweile durch wissenschaftliche Ergebnisse, dass wenn wir in einer sich urbanisierenden Gesellschaft leben, sich unsere Ernährungsweise in ganz, ganz starker Weise wandelt und auch die Produkte, die wir zu uns nehmen, dann andere werden. Man hat zum Beispiel eine deutliche Zunahme dann an Produkten, die weiteren Verarbeitungsschritten unterliegen und sogenannte Processed Food, also Food, Nahrung, die weiter verarbeitet worden ist. Als Reaktion auf diese Wahrnehmung hat es eine breite soziale Bewegung in den Städten in den vergangenen 10, 15 Jahren gegeben. Ein Beispiel hier, das sind die Locavores. Ja, Sie kennen alle diese Systematisierung, wir als Fleischesser, die Karnivoren. Das sind die Lokavoren, das sind sozusagen die Lokalesser. Also die haben mal untersucht, wie kann ich mich ernähren, wenn ich Lokavore bin, wenn ich alles nur lokal esse. Und da gibt es dann zum Beispiel so Untersuchungen, was findet sich in meinem Kühlschrank, wenn es nur das umfasst, was aus einem 100-Meilen-Umkreis stammt. Also einerseits die Wahrnehmung, dass wir mit der Urbanisierung der Gesellschaft eine Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten haben, dass es da parallele Entwicklungen gibt und gleichzeitig eine ganz, ganz starke soziale Bewegung aus den Städten heraus, die sagt, hey, was passiert da? Was essen wir? Wo kommt das her? Vor allen Dingen auch, wie gesund ist das? Und vor diesem Hintergrund sind dann auch Fragen aufgeworfen worden, wie gestalten sich eigentlich unsere urban-ruralen Verknüpfungen? Wo wird das produziert, was wir essen? Wie kommt es zu uns? Wie kommen die Menschen an das Essen? Also wie ist das Netz der Geschäfte und Märkte? Auch das ist etwas, wo es diesen wunderbaren Ausdruck für gibt von Potutschki, ein sehr früher Aufsatz, der gesagt hat, wir haben uns lange gar nicht mit der Frage beschäftigt, wo das Essen in den Städten herkommt. Wir haben das einfach so genommen, dass es da ist. We have taken it for granted. Essen war da in den Städten. Wir haben uns aber eben genau um diese Zusammenhänge keine Gedanken gemacht. Wie bekommen wir Zugang zu Essen? Wie dicht ist das Netz? Zum Beispiel auch in einer alternden Gesellschaft. Wie weit sind Ihre Wege zum nächsten Supermarkt? Wie weit sind die Wege zu einem Markt, wo Sie frische Produkte bekommen können? Wo kommen die Produkte her, die auf diesem Markt verkauft werden? All das sind Fragen, wenn man da sich jetzt tiefer reinzoomt. Also wenn wir von einem stadtregionalen Nahrungssystem sprechen, was umfasst das dann? Das umfasst die Städte der Produktion, dann die Schritte der Weiterverarbeitung, der Distribution, der Verteilung. Wie gelangt das zu uns? Wie haben wir dann Zugang dazu? Und da können Sie sich schon vorstellen, das sind elementar räumliche Fragen, weil das hat was damit zu tun, wie sich das räumlich organisiert. Wo essen wir das dann? Das meiste natürlich zu Hause und privat. Aber Sie haben vielleicht auch hier unsere Universitätsmensa genossen in der letzten Stunde noch. Ja? Und auch da denken wir, und einige von uns hier an der TU, da könnten wir auch nochmal intensive Diskussionen führen. Wo kommt es eigentlich her? Was gibt es? Welche Qualität hat das Essen, was wir hier bekommen? Also das heißt, wenn Sie auf die Stadt als Gefüge gucken, sind auch die Orte der Konsumtion natürlich eine ganze Reihe, auch großer Einrichtungen, Schulen, die ihre Mittagsversorgung haben, woraus sich dann wieder bestimmte ökonomische Verknüpfungen auch in die Region hinein ergeben. Und ein Punkt, der enorm wichtig ist, das ist nämlich die Fragestellung, was passiert mit dem, was übrig bleibt? Die Abfallfrage. Sie wissen oder haben es vielleicht auch schon einmal gelesen, dass wir auch in der Produktion sehr viel Überschuss haben, eine ganze Menge von dem, die Zahlen sinken ein bisschen, aber bis vor kurzem lagen sie noch fast bei 30%, von dem, was produziert wird, wird gar nicht konsumiert, sondern geht sozusagen, bis es denn beim Konsumenten ist, verloren, zu guter Letzt bei Ihnen im Kühlschrank, weil Sie nicht alles essen, was Sie eingekauft haben. Und auch das, was wir weiterverarbeiten, hat natürlich Überreste. Der organische Abfall, der Anteil des organischen Abfalls in den Städten ist ein enorm hoher. Und wenn wir über geschlossene Kreisläufe, über Kreislaufsysteme in den Städten sprechen, dann ist es eine große Frage, was machen wir mit dem biologischen Abfall, wofür verwenden wir ihn? Und wir erwenden ihn gegenwärtig in Teilen zur Energiegewinnung. Aber die Frage ist auch, kann man sinnvollerweise weiter vorne anfangen, dass diese Menge von Abfall vielleicht gar nicht entsteht? Und da werden dann auf einmal wieder diese Farmer auf den Dächern interessant. Die würden dann nämlich ihren Salat erst pflücken, wenn sozusagen das Kühlregal im naheliegenden Supermarkt leer ist. Das sind jetzt erstmal so ganz kleine erste Pflänzchen, die in dieser Richtung funktionieren, die aber doch auf ein wachsendes Interesse stoßen. Und insofern können Sie jetzt gerade das Aufkeimen sicherlich auch neuer Schritte verfolgen, wie sich unser Nahrungssystem, unser urbanes Nahrungssystem auch anfängt umzustrukturieren. Was ich nochmal aufrufen möchte, ist der Punkt, wenn wir über urbane Nahrungssysteme sprechen, dann ist es eben die Frage, wo kommt es her, wie kommt es zu uns, ist es das ökonomische System, das soziale System? Es ist aber ganz elementar auch die Frage der Gesundheit. Und auch da entsteht eine neue Aufmerksamkeit. Wir merken nämlich, dass in den Städten sich bestimmte Krankheitsmuster herausbilden, die tatsächlich etwas mit unserer urbanen Lebensweise und auch mit unserer urbanen Ernährungsweise zu tun haben. Diese Frage der Zuckererkrankung, der Zunahme der Zuckererkrankung ist dabei zum Beispiel eine ganz zentrale. Und gerade diese Verknüpfung mit dem, ernähren wir uns gesund und was hat eine ungesunde Lebensweise eigentlich für Folgen, da ist ein ganz, ganz wichtiger Treiber für diese Frage, was hat Landwirtschaft, was hat landwirtschaftliche Produktion, was hat die Wahrnehmung von dem, was wir essen, eigentlich mit Urbanisierung zu tun. Und dahinter verbirgt sich so ein bisschen die Annahme, dass wir uns durchaus mehr Gedanken machen müssten, nicht nur wie produziert wird, sondern wie wir eben auch Zugang zum Essen haben. Es gibt unterschiedliche Länder, die zu dieser Fragestellung schon lange forschen und intensiver forschen, auch als das Deutschland gemacht hat. Deutschland ist da so ein bisschen in der Aufholjagd unterwegs. Die Niederländer forschen sehr intensiv zum Bereich von urbanen Nahrungssystemen, die Kanadier zum Beispiel auch. Und Jan Wiskerke ist ein Nahrungswissenschaftler in den Niederlanden, der gesagt hat, also die ganz, ganz wichtige Sache, die wir uns vergegenwärtigen, ist, wir müssen Nahrung wieder verräumlichen. Wir müssen uns klar machen, wo kommt es her, wie kommen wir ran, was passiert mit dem, was übrig bleibt. Und das ist der große Sprung der letzten Jahre, dieses Situating Food, Nahrung wieder zu verräumlichen. Das heißt, in einer Gesellschaft, die sich urbanisiert, wo mehr als die Hälfte heute schon in Städten leben. Und Sie haben sicherlich auch etwas über die Prognosen gehört, wie sich unser Planet weiter urbanisieren wird und wo auch die Urbanisierungsschwerpunkte sein werden. Afrika wird da eine ganz, ganz große Rolle spielen. Dann müssen wir das natürlich, dieses Situating Food, koppeln mit dieser Frage, wie Städte sich entwickeln. Und da kann man jetzt aus verschiedenen Perspektiven sich reinzoomen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der eine große Rolle spielt, ist, dass weltweit viele Städte räumlich sich nicht so ausbilden, wie wir es hier von der europäischen Stadt gewohnt sind. Wir sind ja hier eigentlich damit verwöhnt, dass Städte sehr, sehr kompakt sind, dass sie diese fußgängerfreundlichen Städte sind, dass wir viele Stadtsituationen haben der kurzen Wege, und das ist ja auch ein Leitbild, was wir im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion wieder hochhalten, dass die Städte kompakt sind und Städte der kurzen Wege sind. Wenn Sie aber untersuchen weltweit, wie sich urbane Strukturen darstellen, dann werden Sie auch sehen, dass es nicht überall diesen Mustern folgt und dass diese Muster auch ab einer bestimmten Größenordnung einer urbanen Agglomeration einen Sprung machen. Also Sie werden ganz, ganz wenige Megastädte oder Megastadtregionen finden, die tatsächlich ein Zentrum nur haben, sondern Sie finden sehr häufig Situationen, die polyzentral organisiert sind. Also wenn Sie das jetzt hier auf die Region nochmal übertragen, dann würde man letztendlich Potsdam und Berlin zusammendenken und würde vielleicht Königs Wusterhausen und Bernau auch noch mit hineindenken und über die administrativen Grenzen hinaus eigentlich das Ganze auch als ein urbanisiertes Gefüge verstehen, wo dann eben in den Zwischenräumen eine ganze Menge an landwirtschaftlicher Produktion verbleibt. Und wie organisieren wir diese landwirtschaftliche Produktion in den Zwischenräumen? Wie verträgt sie sich mit dieser Nähe zur Stadt? Wir sprechen häufig dann auch von multifunktionaler Landwirtschaft, weil das ja zum Beispiel gleichzeitig auch die Räume sind, in die Sie zum Wochenende fahren, wo man wandern geht, wo man sich ein bisschen erholen möchte, wo vielleicht mehrere Aspekte zusammengebracht werden müssen. Und gleichzeitig und parallel, wenn wir diesen Fokus auf Stadt setzen, geht es aber auch darum, was vom urbanen Nahrungssystem oder von einem stadtregionalen Nahrungssystem passiert eigentlich in den Städten. Also wie verknüpft sich das? Und wir müssen das bezeichnen wir als systemische Herangehensweisen, tatsächlich auch zusammendenken, die verschiedenen Komponenten. Also auf der einen Seite, wo produzieren wir räumlich, aber wie verteilt es sich, wie kommen wir ran, das hatte ich schon erwähnt, an das Essen. Da gibt es ganz viele Mappings, nennen wir das, Kartierungen, die entstanden sind für viele Städte. Also wie verteilen sich die Restaurants, wo sind zum Beispiel die öffentlichen Einrichtungen wie die Schulen, wo dann eben Essen konsumiert wird und wie viele Tonnen sind es eigentlich, damit wir mal so ein Gefühl für Größenordnungen bekommen. Und es gibt auch sehr interessante Kartierungen, die diese Frage eben des Zugangs zur Nahrung in den Mittelpunkt stellen. Und da ist ein Begriff aufgetaucht und in die Diskussion geraten, der sich Nahrungswüste nennt. Auch zunächst untersucht, relativ intensiv in New York, Food Deserts. Zum Beispiel in der Stadtstruktur jetzt. Das sind Bereiche, wo Sie nur über sehr, sehr große Distanzen überhaupt Zugang zu Supermärkten haben. Also wo Sie überhaupt keine Erreichbarkeit mehr über fußläufige Versorgung haben, aber wo Sie selbst schon mit dem Auto Schwierigkeiten haben und eine ganze Menge an Meilen zurücklegen müssen. Das heißt, es gibt tatsächlich sehr unterschiedliche Versorgungsstrukturen in unterschiedlichen Stadtteilen. Sie können sich vorstellen, gerade in Städten, die dann intensiv wachsen, die enorm schnell wachsen, wo ein ganz neues Versorgungssystem entsteht, dass es da auch zu ähnlichen Ungleichgewichten kommt. Und das ist eben dann auch eine Komponente von dieser Frage Situating Food, Verräumlichen von Food, von Nahrung. Und in diesem Zusammenhang ist dann dieser Begriff entstanden, der sogar so weit geht, dass wir von einem Nahrungsurbanismus sprechen. Also nehmt es nicht einfach nur als gegeben hin, sondern lasst uns darüber nachdenken, wie sich diese Strukturen tatsächlich in der Stadt verteilen, wie sie sich niederschlagen. Und in diesem Zusammenhang spielt dann eben auch doch die Produktion in den Städten auch eine zunehmend bedeutende Rolle. Also es geht nicht nur darum, sich klarzumachen, dass es ein gutes Zugangsnetz gibt, sondern Es ist durchaus ein globaler Trend, dass in den Städten produziert werden soll. Ich hatte die Gelegenheit, am globalen Forum für Nahrung und Landwirtschaft teilweise teilzunehmen, was im Zusammenhang mit der Grünen Woche hier in Berlin stattgefunden hat. Und da hat es mittlerweile schon in guter Tradition auch einen Agrarministergipfel gegeben, wo sich tatsächlich die Agrarminister aus allen Teilen der Welt ausgetauscht haben und getroffen haben und auch ein kleines Kommuniqué verabschiedet haben. Und dieses Mal stand dabei insbesondere auch nochmal die Frage der Städte und der Rolle, die Städte tatsächlich zur Versorgung leisten können, sehr im Fokus und im Mittelpunkt. Und es ist sehr eindeutig in diesem Kommuniqué auch zum Ausdruck gebracht worden, dass es darum geht, sich mehr Gedanken um die Ernährungssicherheit, Food Security, der Städte zu machen und sich damit zu beschäftigen, welchen Beitrag die Städte selber leisten können für ihre Nahrungsversorgung und dafür auch innovative Konzepte zu entwickeln. Und da ist dann in dem Zusammenhang natürlich die Forschung wieder ganz besonders gefragt. Was sind konkrete Beispiele, wenn man das jetzt angehen möchte? Auch da können Sie eine ganze Reihe an aktuellen Lösungsansätzen beobachten und zur Kenntnis nehmen. Es gibt aber natürlich auch starke Wurzeln, auf denen wir stehen. Gerade hier in Deutschland haben wir da wirklich Wurzeln geschlagen, schon Ende des 19. Jahrhunderts. Und auch das war eine Bewegung, die ganz elementar mit unseren damaligen Urbanisierungsprozessen zu tun gehabt hat. Nämlich die Kleingartenbewegung ist letztendlich eine Antwort auf die Urbanisierung gewesen und auch eine Antwort auf die schlechte Nahrungsversorgung in den Städten Ende des 19. Jahrhunderts, als sich eben Europa urbanisiert hat. Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren bei aller Begeisterung für aktuelle Projekte, die wir uns jetzt anschauen. Und da ist Berlin ja tatsächlich auch ein wahrer Fundus von sogenannten Mikroprojekten, die Nahrungsmittelproduktion in der Stadt betreiben. Einige von Ihnen waren vielleicht schon auf dem Flughafenfeld, Tempelhofer Feld und kennen den Allmendekultor. Ich habe gesehen, dass die Prinzessinnengärten ein Besuchsort sind. Das ist ja ein ganz quirliges Projekt, was sich genau auch dieser Frage der Nahrungsmittelproduktion in den Städten gewidmet hat und dazu auch sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht. Das heißt, da geht es vielleicht jetzt bei den beiden Projekten nicht primär darum, dass da große Mengen produziert werden, sehr wohl aber, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, wie Nahrungsprozesse, Produktionsprozesse ablaufen, wie ein urbanes Ernährungssystem funktioniert und was daran vielleicht auch verbesserungs- und entwicklungsfähig würdig ist. Also da stehen solche sozialkulturellen Komponenten ganz, ganz klar im Vordergrund. Es gibt auch eine weitere Stadt in Deutschland, sehr viel kleiner als Berlin, Andernach, die das Konzept der essbaren Stadt entwickelt haben, die im großen Stil ihre öffentlichen Grünanlagen für die Nahrungsmittelproduktion hergerichtet haben und ganz verblüffende Erfahrungen gemacht haben. Die praktizieren das schon mehrere Jahre, weil es immer hieß, es geht doch nicht im öffentlichen Raum, Nahrungsmittel zu produzieren. Da gibt es Vandalismus, das verschwindet. Natürlich gibt es hier und da Vandalismus, das gibt es in klassischen Parkanlagen auch. Aber Andernach hat die verblüffende Erfahrung gemacht, dass es wirklich eine sehr, sehr hohe urbane, eine sehr, sehr hohe soziale Verantwortlichkeit gegeben hat für diese Nahrungsproduktionsstätten im öffentlichen Raum. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Folgeprojekten, die sich dieser Art und Weise auch bedienen. Also halten Sie mal ein Auge drauf, aber vielleicht sind Sie ja schon lange auch in einer ähnlichen Organisation organisiert und ich weiß das nur gar nicht. Gärtnet einer von Ihnen im eigenen Garten? Gärtnet einer von Ihnen im Community-Garten? In einem Gemeinschaftsgarten? Bauerngarten, ja. Mhm. Ja, also die kleine Empirie, die ich selber so betreibe in meinen Vorlesungen, da muss ich sagen, dass sich das in den letzten 10 Jahren erheblich gewandelt hat. Wenn die neuen Studenten, die nach Berlin kommen und Studentinnen zunächst einmal ein bisschen Fuß gefasst haben in der Stadt, dann gibt es mittlerweile doch eine ganze Reihe, die sich in solche Initiativen mit einbinden. Und das, was ich Ihnen hier nochmal zeige, Speisegut ist auch eins aus dem Berliner Raum. gibt es aber auch bundesweit viele Initiativen, die ich nochmal sehr interessant finde, nämlich sogenannte solidarische Landwirtschaft. Sie wissen, dass viele landwirtschaftliche Betriebe auch sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu bekommen. Und es gibt tatsächlich auch in diesem Bereich eine wachsende soziokulturelle Bewegung. Das heißt, junge Leute aus den Städten, die sich engagieren, die ja unterstützend tätig werden, landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, sodass deren Funktionsweise weiter auch aufrechterhalten werden kann, was natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist. Wenn wir von so etwas wie stadtregionalen Nahrungssystemen sprechen, dann brauchen wir Farmer, die das natürlich machen wollen. Das heißt, damit einher, und das ist sehr, sehr spannend, geht auch ein Stückchen weit ein Imagewandel der Landwirtschaft, und das war insbesondere auch eine Frage, die uns im Casablanca-Projekt sehr beschäftigt hat. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine ganze Reihe soziokultureller Aktivitäten auf kleinen Flächen und auch mittlerweile eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass da eine ganze Menge Effekte mit verbunden sind. Also man lernt mehr über Nahrung, es entstehen aber auch Arbeitsplätze über diese Art von Aktivitäten, die Jugendarbeitslosigkeit wird auch thematisiert in dieser Art von Projekten. Sie wissen, das ist für Europa eine ganz, ganz große Herausforderung. Es geht um Sensibilisierung für Gesundheitsfragen bis hin zu dem, dass viele dieser Projekte sich auch mit Regenwassermanagement und Ähnlichem auseinandersetzen. Also das heißt, wir haben wirklich dort mehrdimensionale Zugänge und auch sehr interdisziplinäre Ansätze dann in der Forschung. So, jetzt kommt das krasse Gegenteil. Es gibt auch eine Bewegung, und wir haben eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze, die einfach mal in die Diskussion bringen und wo wir alle noch auch im wissenschaftlichen Bereich sozusagen in der Untersuchung und Auswertung sind, wo denn der größte und bedeutendste Beitrag unter welchen Aspekten eben von den eben aufgeführten tatsächlich über diese unterschiedlichen Lösungen geleistet werden kann. Vertikales Farming, gebäudebezogenes Farming, ist ein Ansatz, der von einem Kollegen in den USA in die Diskussion gebracht worden ist, Des Pommier, und der ja vor einigen Jahren eine ganze Reihe von Bildern in die Welt gesetzt hat und dort auch eine Debatte ausgelöst hat, der sich dann auch andere Universitäten angeschlossen haben. Macht es Sinn, und wie müssten solche Gebäude entworfen sein eigentlich, wenn wir landwirtschaftliche Produktion in Gebäuden betreiben? Skyscraper, Hochhäuser, ja, Hochhäuser, die schlichtweg nur der Nahrungsmittelproduktion zur Verfügung stehen. Ist vielleicht erstmal ein Gedanke, der etwas befremdlich ist. Wir würden auch für Manhattan noch eine ganze Menge dazustellen müssen. Das ist untersucht worden, auch von den Niederländern, wie viele Skyscraper wir brauchen würden, wenn Manhattan seinen eigenen Nahrungsbedarf sichern würde. Das sind einige, beziehungsweise wir müssten sie noch um einiges höher machen. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt nochmal diese polyzentralen Entwicklungen vor Augen haben, wenn wir das immer größer werden von urbanen Strukturen vor Augen haben, manche sprechen von planetarischer Urbanisierung, dann kann es durchaus sein, dass wir solche produktiven Hotspots irgendwann auch einmal in den Städten haben. Und es gibt die ersten Pilotprojekte, die dies auch ausprobieren. Yang Min Nam, der jetzt kein Foodhaus, aber ein anderes Haus zum Beispiel auch in Hamburg gebaut hat. Und wir bei uns am Fachgebiet mögen diesen Entwurf immer sehr gerne. Sie sehen schon, der ist einmal sehr architektonisch ansprechend, der schraubt sich so hoch. Der knüpft aber auch richtig im Stadtraum an. Also der beginnt mit so etwas wie einem öffentlichen Park im Stadtraum. Und dann können Sie in dem Gebäude bis ganz bis oben wandeln. Er ist extrem gut durchentworfen. Hier im mittleren Bereich zum Beispiel, da sehen Sie sowas, was Sie so aus Kläranlagen kennen, der nimmt diese ganze Prozesskette mit rein. Ja, der produziert, der verfüttert das zum Teil auch, der verwertet die Abfälle sogleich wieder. Also das ist sozusagen eine gesamte Produktionseinheit, die dann noch in architektonisch sehr anschaulicher Weise organisiert ist. Das sind natürlich erstmal Utopien, das sind Gedanken, die uns an neue Vorstellungen heranführen sollen. Aber man muss sich das jetzt nicht immer als so hermetisch abgeriegelte Räume vorstellen, wo sie dann überhaupt keinen Zugang zu haben, sondern das könnte sogar sich mit der Vorstellung von öffentlichem Raum verknüpfen. Große Frage ist immer, wie funktioniert das mit der Belichtung, wenn wir so in ein Gebäude reingehen? Auch da passiert eine ganze Menge an Forschungsergebnissen. Wo sind Bereiche, die überhaupt kein Kunstlicht brauchen? Wo sind vielleicht welche, die dann künstliche Belichtung brauchen? Welche Kulturen eignen sich dann auch? Wo pflanzen wir sie an? Also das heißt, das klingt nach Zukunftsmusik, ist aber gar nicht so weit von der Realisierung weg, wie wir es uns vielleicht manchmal noch denken. Und auf der anderen Seite eben die Navy-Gewächshäuser. Das ist dann keine Open-Air-Farm, sondern da stehen tatsächlich Gewächshäuser drauf. Wir haben ja in Berlin auch erste Gewächshausfarmen. Und es gibt noch mal ein Beispiel aus London, auch Überlegungen, das knüpft so an den Andernach-Gedanken an, sind nicht die Freiraumsysteme, die wir in den Städten haben, zukünftig welche, die nicht nur aus Parks bestehen und Grünverbindungen bestehen, wie wir sie uns im 19. Jahrhundert in der europäischen Stadt ersonnen haben, sondern wo diese grünen Netzwerke, grüne Infrastruktur ist der Begriff, der dafür verwendet wird, sich sehr viel stärker auch dieses produktiven Gedankens annähern und man bestimmte Räume identifizieren kann, wo tatsächlich in die bestehende Stadt hinein kleine produktive Einheiten integriert werden. Ich glaube, Sie haben jetzt schon so eine kleine Idee bekommen, dass es relativ facettenreich sein kann und dass es zwei unterschiedliche Stränge gibt, die ich einfach noch mal kurz angesprochen haben möchte. Es gibt das urbane Gärtnern. Da steht ein bisschen mehr die soziale und kulturelle Komponente im Vordergrund, auch das Zusammenmachen. Und es gibt die urbane Landwirtschaft, das Urban-Urban Farming. Da geht es tatsächlich auch in Größenordnungen um Produktion. Wir haben dieses Ganze nämlich in unserer eigenen Forschung für eine Stadtregion, die enorm wächst, für Grand Casablanca, untersucht über ein ganzes Jahrzehnt hinweg, was ein großer Luxus ist, Forschung über so einen langen Zeitraum an einem Ort betreiben zu können. Und wir sind für diese Forschung gefördert worden vom deutschen Forschungsministerium im Rahmen der Future Megacities Forschung, also der Megastädte von morgen. Casablanca hat einen sehr dichten Kern, der auf die arabischen Strukturen zurückzuführen ist. Casablanca, die Stadtregion, hat auch dieses Phänomen einer sehr fragmentierten Raumentwicklung. Und manche von diesen Zuständen, die Sie in dieser Fragmentierung sehen können, sind natürlich vorübergehende Zustände. Die werden nicht auf Dauer so bleiben. Aber manches, und das haben wir auch sehr simuliert über verschiedene Szenarien, an manchen Stellen wird es eben zu diesen Verwebungen zwischen urbanen und landwirtschaftlichen Strukturen in der Region langfristig auch kommen. Und wir haben, und das ist in dieser Größenordnung und für eine ganze Stadtregion dann zum ersten Mal tatsächlich so entwickelt worden, gesagt, okay, wenn wir davon ausgehen, wir denken jetzt einfach mal in der Stadtregion die landwirtschaftliche Produktionsebene und die urbane Ebene als immer und überall gleichzeitig vorhanden zusammen. Dann ist sozusagen mal die eine Komponente die dominierende und mal die andere. Also wenn Sie jetzt in die innere Stadt wandern, dann dominiert natürlich die städtische Struktur. Vielleicht haben wir aber trotzdem ein paar Rooftop-Farms oder zukünftig nochmal den ein oder anderen Skyscraper mit drin. Und wenn wir mehr an den Stadtrand wandern, dann dominiert natürlich die traditionelle landwirtschaftliche Struktur. Aber trotzdem würden wir das als einen urbanisierten Raum sehen, wo man dann eben vielleicht auch picknicken möchte, spazieren gehen möchte oder Ähnliches machen möchte. Also wir haben die gesamte Stadtregion sozusagen in der Überlagerung der beiden Sphären, der urbanen und der ruralen, gedacht. Und wir haben dann das verknüpft noch einmal mit dem Ressourcenmanagement, weil die Frage, hat die Landwirtschaft Zukunft, war in Casablanca vor allen Dingen auch daran geknüpft, gelingt es, Trockenlandwirtschaft auf Bewässerungslandwirtschaft umzustellen. Wir sind im semiariden Gebiet. Wasser ist eine ganz große Mangelressource. Die Stadt wird mit Wasser versorgt. Gegenwärtig, bis wir angefangen haben mit unserer Forschung, war es aber noch so, dass das Abwasser der Stadt über kilometerlange Abwasserleitungen einfach in den Atlantik geleitet worden ist und in keiner Weise aufbereitet und auch in keiner Weise wiederverwendet worden ist. Und parallel zu der Zeit, wo wir über die landwirtschaftliche Entwicklung geforscht haben, ist auch das erste Wasserrecycling-System aufgebaut gewesen. Und wir haben dann mit der Stadt zusammen die Diskussionen geführt, dass man dieses aufbereitete Wasser doch dazu verwenden kann, tatsächlich die landwirtschaftlichen Flächen auch mit Wasser zu versorgen und so ganz neue und sehr produktive Verknüpfungen zwischen dem urbanen und dem landwirtschaftlichen System in Gang zu setzen. Das sollte keine theoretische Arbeit bleiben, sondern wir wollten genau diese Verknüpfungen auf verschiedenen Ebenen in Bezug auf die Wasserwiedernutzung oder eben in Bezug auf das Entstehen von Netzwerken zwischen Produzenten und Konsumenten auch aufzeigen. Und haben im Zusammenhang mit der Forschung dann ganz konkret Pilotprojekte, die genau diese neuen Verknüpfungen verdeutlichen, implementieren können. Ebenso etwas wie einen Community-Garten, in dem wir Frauen ausgebildet haben in landwirtschaftlicher Produktionsweise, in einer informellen Siedlung, wo so etwas wie Grün komplett fehlt. Wir haben das verknüpft mit einer Pflanzenkläranlage, in der das Wasser aus dem daneben liegenden Hammam, dem Gemeinschaftsbad, aufbereitet worden ist. Ein Gedanke, der sehr viel Zuspruch gefunden hat und gegenwärtig weiter modular entwickelt wird und in weitere Stadtquartiere integriert werden soll. Das ist etwas, was eben dann in die wachsende Stadt an mehreren Orten integriert werden kann. Wir haben die Frauen ausgebildet in agroökologischer Anbauweise, sodass sie mit wenig Kunstdünger und Ähnlichem aufkommen und auch eine sehr sparsame Verwendung dieses gereinigten Wassers zum Beispiel dann vollziehen. Oder zweites Beispiel, wir haben eine pädagogische Lehrfarm aufgebaut, auch für agroökologische Anbauweisen und ein Netzwerk von Kleinstfarmern, die alle Flächen haben, die unter einem Hektar sind, aufgebaut. Und diese Farmer sind mit städtischen Familien so ein Abonnentensystem eingegangen. Das heißt, die städtischen Familien haben sich verpflichtet, das Obst und Gemüse abzunehmen, was produziert worden ist, und haben zum Teil auch im Voraus bezahlt, was diesen Farmern, die an der untersten Einkommensgrenze bis dahin gearbeitet hatten, überhaupt erstmal die Möglichkeit geschaffen hatte, Saatgut zum Beispiel zu kaufen. Und die liefern bis heute noch wöchentlich an eine große Zahl von städtischen Familien sogenannte Gemüsekörbe auf. Das sind kleine Beispiele erstmal, aber so Stellschrauben, die wir versucht haben zu implementieren und wo wir auch immer noch dran arbeiten, dass sie Nachfolger finden, um eben diese Verknüpfung zwischen Produktion und Konsumenten sicherzustellen. Also, City und Food, die beiden Sphären miteinander zu verknüpfen, das war uns das wichtige Anliegen und darüber auch konkret durch unsere Forschungsprojekte dazu beizutragen, dass es zu einer Relokalisierung, zu einer Lokalisierung von Nahrung im urbanen Zusammenhang kommt. Und der Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation, den wir darin jetzt insbesondere gesehen haben, also neben den Fragestellungen, die wir aufwerfen konnten, liegt eben insbesondere auch in einem neuen Typus von Forschung, den wir im CASA-Projekt, im Casablanca-Projekt, aber auch in Nachfolgeprojekten eben uns zu eigen gemacht haben und der gegenwärtig auch sehr viel diskutiert wird als ein neu aufkommender Forschungstypus, nämlich die sogenannte transdisziplinäre Forschung. Das ist jetzt so ein ganz sperriger Begriff. Was meint er? Der meint nicht nur, dass verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten müssen, das versteht man sehr schnell, wenn man darauf schaut, also dass man da sowohl Kompetenz aus dem landwirtschaftlichen Bereich, aus dem urbanen Bereich, wenn Sie jetzt in diesem Themenfeld bleiben, braucht, im Wasserbereich braucht. Das ist aber nicht damit primär gemeint, sondern dieses Transdisziplinäre meint eigentlich, dass die Wissenschaftler die akademische Welt verlassen und in die reale Lebenswelt gehen und in der realen Lebenswelt auch tatsächlich Projekte initiieren und auch Wissen generieren mit den Bewohnern, mit den Vertretern der Behörden, mit den Institutionen zusammen. Und das ist ein relatives Novum, das dies auch als Zielsetzung für die Forschung so stark herausgestellt wird. Also die Verknüpfung der realen lebensweltlichen Sphäre mit der akademischen Sphäre. Und das erzeugt dann auch einen bestimmten Rhythmus von Forschungsschritten, die Sie vollziehen müssen. Das heißt, Sie fangen an, zunächst einmal Systemwissen zu erzeugen. Auch das ist ein etwas sperriger Begriff, aber das meint, Sie beschäftigen sich damit, das Problem und die Zusammenhänge zu verstehen. Dann entwickeln Sie auch mit den Akteuren aus der Lebenswelt zusammen Zielwissen. Was könnten mögliche Lösungen sein? Wie kann man mit dieser Fragestellung umgehen? Und dann entwickeln Sie Transformationswissen. Wie können tatsächliche Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden, in die Wege geleitet werden, sodass sich urbane Praktiken, das reale urbane Leben tatsächlich auch wandelt? Ja, diesen Ansatz haben wir verfolgt und das wandelt natürlich dann auch ein Stückchen weit die Rolle des Forschers selber. Das heißt, sie gehen raus in die reale Lebenswelt. Sie arbeiten nicht nur mit verschiedenen anderen Forscherkollegen zusammen, sondern es gibt eine ganze Reihe neuer Arbeitsformate, wo sie dann mit den Bewohnern, mit Fachvertretern versuchen, zu integrierten Wissensproduktion zu kommen und diese auch dann, wie wir es über die Aktionsforschung dann in den Pilotprojekten gezeigt haben, auch in der realen Lebenswelt unterzubringen. Bis hin, dass wir öffentliche Kampagnen gemacht haben, Ausstellungen gemacht haben, Tag der offenen Tür gemacht haben in den Pilotprojekten. Also eine Forschung, die von einer Fragestellung ausgeht, die aber zur Lösung, konkreten Lösung dieser Fragestellung auch beitragen will und die dann praktisch zwei Outputs hat, nämlich eine neue wissenschaftliche Fragestellung zu formulieren, aber auch dazu beizutragen, dass es erste und vielleicht auch sehr kleine, reale, lebensweltliche Veränderungen gibt. Ich möchte mich ganz herzlich für die außerordentliche Aufmerksamkeit bedanken, die Sie mir zuteilwerden ließen.
Wie können Städte in Zukunft ihre Nahrungsmittel für die Bevölkerung selbst produzieren, statt irgendwo weit weg auf dem Land? Diese Frage stellte sich die Landschaftsarchitektin Undine Giesecke auf der Berliner Sommeruni, die unter dem Thema stand Zukunft der Stadt, Herausforderungen für Gesellschaft und Wissenschaft.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.